Heinke und ich, wir waren 2012 in den Vereinigten Staaten, haben dort eine Freundin von ihr besucht, die sie während ihrer Zeit in einer Bibelschule in Schweden kennengelernt hat. Und da war praktischerweise auch ein Ehepaar aus Ostfriesland, die wir kannten. Da hatte er für 2 Jahre in Chattanooga gearbeitet bei VW. Da gibt es ein riesiges VW-Werk, das den ganzen amerikanischen Markt mit Passats quasi flutet. Und die Vereinigten Staaten sind ein unglaublich interessantes Land. Mal rein von dem, was man sich alles angucken kann, aber auch was es eben alles gibt. Was es natürlich in den Vereinigten Staaten auch gibt, ist Fernsehen. Und ich habe abends mal eine Sendung da geguckt, die hieß Der Fear Factor. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt und ob es das inzwischen auch in Deutsch gibt. Das ist der Angstfaktor, so nannte sich diese Sendung. Und was dort passierte, war, da mussten verschiedene Wettbewerber sich ihren Ängsten stellen und die mussten in dieser Sendung Dinge tun, vor denen sie sich eben fürchteten. Und die bekamen dafür, also vorausgesetzt, sie haben gewonnen, eine nicht unansehnliche Summe von 50.000 Dollar in Aussicht gestellt, aber sie mussten eben bisweilen abhängig von ihren Ängsten recht unappetitliche Sachen tun. Und das hat die Show in den Vereinigten Staaten bei den 18- bis 49-Jährigen ziemlich populär gemacht. Das ist ja die marktrelevante Gruppe, wie es immer heißt. Witzigerweise gab es in dieser Sendung auch ganz, ganz simple Sachen. Zum Beispiel blind rückwärts fahren. Davor kann man scheinbar Angst haben, während dich nur eine Stimme sozusagen leitet. Oder in einen Behälter voller ungiftiger Schlangen reinsteigen. Und vielleicht ist die Show deshalb so populär gewesen, weil jeder von uns in gewisser Weise vor der einen oder anderen Sache vielleicht auch ein bisschen Angst hat. Ich habe mal im Internet nachgeguckt und habe bei R&V gefunden, die Ängste der Deutschen 2018. Also das ist noch nicht das Aktuelle für 2019 gibt es erst am Jahresende, aber das war 2018 ganz oben mit 69% der Befragten eine gefährliche Welt oder gefährlichere Welt durch die Trump-Politik. Überforderung durch mehr Asylbewerber, Spannung durch Zuzug von Ausländern, Überforderung der Politiker, Terrorismus, EU-Schuldenkrise, teurer für Steuerzahler, politischer Extremismus. Interessant ist, wenn man sich die Liste vor 2015 angeguckt hat, da findet man die ersten zwei, die Punkt 2 und 3 nicht. Interessant. In gewisser Weise ist es durchaus ein bisschen passend zu unserer Predigtreihe heute, wo es um die Weisheit Gottes und heute ganz spezifisch um die Ehrfurcht Gottes geht. Ich habe nochmal den ersten Teil der Sprüche sozusagen mitgebracht. Da heißt es Sprüche Salomos, des Sohnes David, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Und dann heißt es, der Weise höre und mehre die Erkenntnis oder die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Metaphernworte von Weisen und ihre Rätsel. Und dann sozusagen als Zusammenfassung, als Fazit, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und es gibt in alttestamentlicher oder in biblischer Weisheitsschriften oder Weisheitsliteratur, wie wir das letzte Mal schon die letzten Male schon gesehen haben, durchaus das eine oder andere, wo man jetzt denken könnte, wenn man es nur oberflächlich betrachtet, dass die Sachen sich sehr direkt widersprechen. Zum Beispiel, sagen wir mal, die neutestamentliche Aussage, fürchte dich nicht auf der einen Seite, du sollst keine Angst haben, du sollst dich nicht fürchten. Auf der anderen Seite, du sollst Ehrfurcht haben oder Furcht haben vor dem Herrn. Und ich glaube, dass wir dann eben klarer solche scheinbaren Gegensätze, wenn man sich so, es gibt in der Exegese etwas, das nennt sich die semantische Domäne eines Wortes. Also ein Wort hat ein Bedeutungsspektrum, das manchmal ganz breit sein kann. Ich weiß nicht, wer von euch wäre in seiner Schulzeit Latein? Okay, ein paar. Wir mussten damals, ich musste ich glaube in der 9. Klasse war es, hat unser Lateinlehrer darauf bestanden, dass wir von dem Begriff Virtus wird gemeinhin wiedergegeben mit Tugend oder Tapferkeit oder sowas, wollte er gerne haben, dass wir in Vokabeltests mindestens 12 Begriffe oder Übersetzungsmöglichkeiten dieses Wortes machen. Wenn man da einfach nur Tugend oder Tapferkeit hingeschrieben hat, hast du 0 Punkte gekriegt. Du musstest mindestens noch 10 andere machen, sonst hat das nicht gelten lassen. Und manchmal ist es so, ein Wort hat ein Bedeutungsspektrum. Und bei dem Wort Furcht ist es tatsächlich so, dass eins der zentralen Aspekte diese Sache ist, die sich vielleicht bezieht auf Terror oder Angst. Das spielt dann in die Richtung dessen, vor was man sich am meisten fürchtet, so wie wir das auf der Liste gerade gesehen haben. Furcht vor der Politik von Trumps, vielleicht die Furcht, die Kinder zu verlieren oder im Urlaub zu vergessen oder irgendwas, solche Sachen. Die andere oder ein zweiter Aspekt und eine zweite Bedeutung von Furcht ist tatsächlich die Sache mit Ehrfurcht oder Ehrerbietung. Und der Teil oder dieser Aspekt, der beinhaltet dann eben viel mehr Liebe und Anbetung oder Respekt von einer höheren Instanz, von einer höheren Autorität. Und das gehört auch dazu und das ist eben viel mehr und ganz anders als nur, was Angst besetzt ist. Und das ist auch, der zweite Aspekt ist auch sozusagen der beabsichtigte Aspekt oder das beabsichtigte Verständnis von zum Beispiel Sprüche 9. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Man könnte es auch einfach so übersetzen und könnte sagen, Ehrfurcht oder Ehrerbietung vor dem Herrn sind der Weisheit Anfang. Und diese Form von Gottesfurcht, eben die Art, die Ehrerbietung nach sich zieht, die ist nicht nur was, das sich auf das Alte Testament beschränkt, sondern das findet man auch an Dutzenden oder an etlichen Stellen im Neuen Testament. Eine kleine Auswahl dazu, Paulus sagt zum Beispiel, oder Paulus warnt die Römer eben nicht hochmütig zu sein und stolz, sondern sich zu fürchten. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Gemeinde, als sie sozusagen ins Dasein gekommen ist, sich formiert hat und multipliziert hat, dann hat sie das dadurch getan, dass sie eben in der Furcht des Herrn lebte und sich mehrte unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Die Offenbarung sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde. Und hier, an diesem Vers in der Offenbarung, da zeigt sich sogar, dass dieser Respektsgedanke und der Furchtgedanke sogar ein bisschen mit Hand in Hand gehen kann. Hier ist einerseits Ehrfurcht vor der Kreativität und vor der Schöpferkraft Gottes, bei gleichzeitigem Respekt vor seiner Heiligkeit und dem, was eine Konsequenz davon ist, nämlich dass Gott auch als Richter auftritt und diese Welt auch richten wird. Und im Hebräerbrief heißt es dann, wie gesagt, das ist nur eine Auswahl von Beispielen, im Hebräerbrief heißt es dann, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das sind nur ein paar wenige Verse aus dem Neuen Testament zu dieser Thematik. Ich habe während meines Studiums, war das damals bei uns in Tabor noch so, dass man zum Ende des ersten Jahres sich überlegen konnte, zum Ende des zweiten Jahres, ob man ein Jugendarbeitspraktikum macht oder ob man auf eigene Kosten ein Missionspraktikum macht. Und einer meiner WG-Nachbarn, der war ein Jahr vor mir in Uganda und hat da so begeistert von erzählt, der ist dann auch Missionar geworden, Henrik Ärmlich, wenn ihn irgendjemand kennt, der ist in Uganda gewesen und hat so begeistert davon erzählt, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das mache ich auch oder das will ich auch gerne machen. Und dann war ich zu einem Missionspraktikum in Uganda. Das hat mich damals ziemlich gefordert. Wir waren nämlich 2 Monate dort, also innerhalb dieser 2 Monate, innerhalb dieser 8 Wochen, waren wir 2-mal jeweils 2 Wochen in ganz unterschiedlichen Diözesen, also Kirchengebieten in Uganda unterwegs und haben dort quasi missionarische Arbeit gemacht. In Grundschulen, aber auch an Universitäten und in Colleges. Und in der ersten Woche auf diesem ersten Missionseinsatz, da haben eine Semesterkollegin von mir, Grit und ich, wir hatten da noch ein bisschen Schonzeit, aber am Ende hieß es dann so, in der zweiten Woche seid ihr auch irgendwann dran. Und wir waren bis dahin eben nur in Grundschulen unterwegs und also ich wusste, ich darf dann auch irgendwann mal was sagen und dann habe ich mir so eine kleine Predigt eben für kleine afrikanische Kinder zurechtgelegt. bis dann Alex, das war der Missionsteamleiter, mit dem wir unterwegs waren, am Sonntagabend zu mir kam und gesagt hatte, Christian, morgen Nachmittag bist du dran. Und übrigens, das ist für uns alle eine kleine Besonderheit, wir sind dann in der Uni. Das musste ich dann das erste Mal schlucken, weil ich hatte ja was vorbereitet für kleine afrikanische Kinder. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man dann einfach mal so von einem Uni-Publikum transportieren kann. Das war aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass Alex im Nachsatz dann meinte, übrigens, das ist eine muslimische Universität. Wir sind dort zum ersten Mal, also predige vollmächtig. Ja, ich glaube, ich bin dann das geworden, was man in Afrika als Weißer bezeichnet, nämlich wirklich ein Musungu, also kreidebleich in diesem Sinne. Wir hatten dann von der Missionsleitung noch so einen uralt Laptop gesponsert bekommen, wo man eben so ein bisschen auf was schreiben konnte. Und ich dann eben mich hinsetzen musste und ich habe mich eine Nacht hingesetzt und geschrieben und als Thema habe ich dann Heiligkeit Gottes gekriegt. Und immer, wenn ich habe das auf Englisch dann geschrieben, immer wenn ich das, heilig auf Englisch heißt sacred, und immer wenn ich das aufgeschrieben hat, hat mir der Computer das korrigiert zu scared. Das heißt, also, ja, sacred, holy heißt beides heilig, aber sacred ist der quasi kirchliche oder gemeindliche Begriff, den man dazu eben benutzt. Und dann hat mir das Korrekturprogramm das eben immer in voller Angst geändert. Und das war auch meine Situation damals, weil da Furcht und Ehrfurcht eben ganz, ganz nah beieinander waren. Und das kann sich durchaus in unterschiedlichen Situationen eben widerspiegeln, auch schöpfungstheologisch, auch aus Afrika. Ich habe euch zwei kurze kleine Bilder mitgebracht. Es gibt in Afrika ganz, ganz viele Flecken Erde, die für sich beanspruchen, die Quelle des Nils zu sein. Wir waren da an einer in Uganda eben, man sieht da reißendes Getöse, das ist richtig laut, wenn man da nebendran steht, das ist auch sehr, 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 sehr beeindruckend und Bilder fangen das nicht ein. Grit sitzt hier, da ist so ein Stahlträger, der hier rüber geht, man hat versucht hier eine Brücke drüber zu bauen, ne? Ihr seht hier diese riesen Betonpfeiler, die da drin sind, aber die Strömung ist da so reißend, dass die Brücke das nicht ausgehalten hat. Also so gewaltig ist es, wenn man da davor steht. Und da steht man dann auch tatsächlich mit offenem Mund davor, weil man vielleicht den Neckar kennt oder die Leder oder die Spree und sich nicht was in dieser Richtung vorstellen kann. Und das ist Ehrfurcht, weil alles, was man im Kopf hat von einem Fluss, auf einmal winzig erscheint mit der Größe und Erhabenheit dessen, vor dem man da gerade steht und das man sieht. Und man kann es nicht in Worte fassen. Und das versetzt einen in Ehrfurcht. Und so ist Gott. In allen Punkten. Unglaublich herrlicher, als wir uns ihn vorstellen können. Und manchmal vergessen wir vielleicht, oder vergesse ich zumindest, in wessen Realität und Herrlichkeit ich mich eigentlich in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens befinde. Bin ich ein bisschen müde und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig und ich bin auch vielleicht ein bisschen egoistisch. Ich denke viel über mich nach und tut man als Mensch einfach. Ne? Man hat sein Leben im Blick und man hat seinen Tellerrand, über den es manchmal schwierig ist, einfach auch hinauszugucken und man schafft es, über die nächste Woche nachzudenken. Aber was macht man in dem Nachdenken über die nächste Woche, was man selbst alles tut? Und das war's dann. Und in all den Dingen, in dem Vollzug unseres Lebens, schleicht sich vielleicht so ein bisschen so eine Unachtsamkeit für den Unbeschreibbaren ein, durch den ich eigentlich lebe, webe und bin. Und ich kann sehr dicke mit Jesus sein, das ist bis zu einem gewissen Grad auch vollkommen in Ordnung, solange er nicht zu klein dabei wird. Weil Gott ist mehr als ein kosmischer Teddy. Teddys, die sind weich und komfortabel und umgänglich, ja, aber man kann nicht auf sie vertrauen, weil sie einfach nur rumliegen und dich bewegungslos aus ihren Knopfaugen anstarren. Und so ist Gott eben nicht. Gott lebt, er ist ein passionierter, er ist ein leidenschaftlicher, er ist ein eifernder Gott mit Leidenschaft und für seine Schöpfung und mit einer unerschöpflichen Weite in der Gnade, die er austeilt und mit fortwährendem Eifer für diejenigen, die verloren sind. Und mit einer Liebe, die eben so groß ist, dass es unseren Verstand übersprengt. Und dass man dann so dastehen muss und mit offenem Auge und offenem Mund und einfach nur nichts mehr sagen kann. Und vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unser Problem, wenn wir unserem Wunsch, Gott freundlich und zugänglich zu machen, der ja auch gerechtfertigt ist, wir uns dann manchmal gefährlich nahe auf theologisch sehr dünnes Eis begeben, eben weil wir Gefahr laufen, unseren Sinn für die Ehrfurcht vor unserem Gott zu verlieren. Ich habe während letztes Jahr in meinem Studium, da hatte ich das Wall Street Journal abonniert, warum, weiß ich nicht, aber habe ich auf jeden Fall gemacht. Und ich habe da eine ganz interessante Geschichte gelesen. Dort wurde beschrieben, wie der damals 29-jährige Chris Brooks Samstagabend-Gottesdienst von einer neu gegründeten Gemeinde in Minneapolis besucht hatte. Also in einem sehr säkularen Magazin kommt so eine Geschichte. In dieser Versammlung, in diesem Gottesdienst waren Sofas statt Kirchenbänken, wie er das kannte, aufgestellt, und das Abendmahl feierte man ähnlich wie bei manchen Jesus-Freaks-Gemeinden in Deutschland nicht mit Brot und Wein und Traubensaft und glutenfrei, so wie wir das später machen, sondern mit Cola und Chips. Und jetzt hat man vielleicht eine eigene Reaktion drauf. Spannend war, wie war die Reaktion von diesem Mann? Er hat gesagt, ich bin wieder zurück zu meiner alten Methodistengemeinde gegangen, weil es für mich wichtig war, an einem Ort zu sein, von dem ich das Gefühl habe, man schätzt Gott wert. Das hatte er da nicht. Die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich nicht so gewesen ist oder ob es nur sein Gefühl war, aber das war seine Aussage. Und das ist immer ein Teil der Theologie Israels gewesen, wenn sie von dem heiligen Gott gesprochen haben. Heilig meint nicht primär rein oder gut, in allererster Linie meint es, Gott ist anders, als das für uns vorstellbar ist. Deshalb hat man es in der jüdischen Tradition auch nicht gewagt, Gottes Namen in den Mund zu nehmen, sondern wann immer der Gottesname, das, was bei uns in unseren Bibeln, in den meisten Übersetzungen so in Kapitelchen geschriebenen Buchstaben steht, das hat man immer anders ausgesprochen. Hat man nie Yahweh gesagt, sondern man hat es ersetzt mit Adonai, was heißt mein Herr. Oder man sagt, wenn man heute in einer Synagoge ist, wird da gelesen Hashem, das heißt einfach nur der Name. Also da wissen die Leute, wenn jetzt Hashem gesagt wird, steht da eigentlich der Gottesname. Aber das hat man nicht gesagt. Aus Ehrfurcht den Namen in ungebührlicher Art und Weise zu benutzen, hat man den nicht in den Mund genommen, weil er zu heilig war, in ihrem Denken geflüstert zu werden. Zu wundervoll. Und das hat durchaus eine Berechtigung. Im Richterbuch sagt der Engel Gottes, der ihn stellvertretend repräsentiert und in dieser ganz spezifischen Situation auch ein besonderer Engel einfach ist, der fragt, warum, das ist die Geschichte mit Samson, ne, wo seine Eltern die Botschaft von seiner Geburt bekommen, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Alle Worte und Kategorien, die wir für Gott in petto haben, sind nicht in der Lage, die Gesamtheit seines Wesens vollständig zu fassen. Und trotzdem ist es so, dass zu diesem Gott wir gehören, du gehörst. Und du wissen darfst, dieser Gott ist für dich und er ist nicht gegen dich. Das heißt nicht unbedingt, dass er alles gut heißt, immer was du machst, aber trotzdem ist er generell für dich und nicht gegen dich. Und das ist, wie ich finde, eine atemberaubende Realität. Was immer du durchmachst, welche Anfechtungen oder Schwierigkeiten, Zweifel oder Traurigkeit, was immer du falsch gemacht hast, welche Krankheit du auch zu tragen hast, das ist in dem Sinne egal. Bleib nicht in Furcht vor dem Problem erstarrt stehen. Lass nicht endliche Umstände deinen Blick auf den trüben, der jetzt hier ist und der jetzt bei dir ist. Gott ist groß genug, um dein inneres und dein äußeres Leben zu regeln. Und er ist groß genug, die Fäden dieser Welt auch dann noch in den Händen zu halten, wenn du denkst, schlimmer kann es da draußen nicht mehr werden. In der industriellen Produktion sind wir mit einem relativ spezifischen System konfrontiert, das nennt sich Downsizing. Also man versucht, Dinge immer kompakter, immer kleiner zu machen. Bei den Handys geht es inzwischen wieder in eine entgegengesetzte Richtung, größeres Display ist besser als kleiner, aber generell gilt in der Industrie, je kleiner, desto besser. Für Platinen. Und der PC, den ich zu Hause auf dem Schreibtisch stehen habe, der hat 10.000 Mal mehr Rechenleistung als all das, was die damals hatten, um die Mondlandung irgendwie zu berechnen. Und für die man damals Serverräume in Hausgröße gebraucht hatte. Spätestens, wenn Telefone kleiner werden als Autoschlüssel, dann habe ich ein Problem, weil ich die dann immer verlegen werde. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist auch die Realität, in der wir leben. Es wird alles immer kleiner und es wird alles immer kompakter. Und jetzt läuft man vielleicht Gefahr, dieses Downsizing auch ein bisschen übertragen auf Gott zu projizieren. Und so soll es gerade nicht sein. Gott soll für dich und für mich nicht zu einem Spielzeug werden, das irgendwie nach Bedarf gerade mal so programmierbar ist, wie man es eben gerne hätte. Und es ist sehr einfach, Glauben auch zu verlieren, wenn man anfängt, sich Gott nach dem eigenen Bild zu formen. Wenn Gott klein genug für dich wird und in deine Handfläche passt, dann verlierst du den Sinn für die Ehrfurcht, die er verdient hat. Und deshalb behalte dir ein klein wenig diesen Fear-Faktor, einen Furcht- oder einen Ehrfurchtsfaktor, und realisiere, dass Gott manchmal nicht mit deinen strategischen Planungen übereinstimmt. Wenn wir Gott sein lassen und seinem Wesen entsprechend majestätisch und groß, dann ist es für uns einfacher, seine unfassbare Liebe zu begreifen. Genauso wie die Quelle des Nils meine Vorstellung davon, was ein Fluss zu sein hat, gesprengt hat. Dann versteht man neu und weiß, was das bedeutet. Und ähnlich ist es mit dem, was Paulus mal formuliert hat in Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann. Wenn man das verstanden hat, es gibt nichts, das größer ist als die Liebe Gottes in Jesus zu dir, dann hat man ansatzweise begriffen, was es bedeutet, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und ich mag den Vers, Heinke mochte den so gerne, dass sie sich Römer 8, 38 als Kürzel für ihr Auto damals gemacht hat. Das gibt es jetzt leider nicht mehr, also gibt es auch das Kürzel nicht mehr. Aber das kann eine konstante Erinnerung daran sein, und damit ist sie eben täglich rumgefahren, wie eine ganz zentrale Facette des für uns unbegreiflichen Wesens Gottes aussieht. Und das heißt in den Sprüchen, und damit enden wir für heute, bevor wir gleich miteinander Abendmahl feiern: In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Und das ist die Sorte von Weisheit, die wir bekommen können. Wenn du Gott fürchtest, dann hast du nichts zu befürchten, weder in deinem Leben noch in deinem Tod. Amen.